Und die ersten Dinge, die ich gelernt habe in dieser Ausbildung, war die schwäbische Sparsamkeit, Geldmathematik und Arbeitstempo. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen. Wir mussten für Baugesuche Lagepläne erstellen. Im Lageplan wird quasi ein Haus dargestellt, so wie es gebaut wird und wie es in der Örtlichkeit im Gelände und in zur Grundstücksgrenze eingepasst ist. Zu diesem Lageplan gibt es noch einen zweiten, einen schriftlichen Teil. Und der schriftliche Teil, der wird immer von der Sekretärin geschrieben und der Lageplan, den zeichnet der Bauzeichner oder der Vermessungstechniker. Und meine Aufgabe war damals so als allererstes, diese beiden Papiere zusammen zu kleben und zu falten. Es war wahnsinnig herausfordernd und ich kann euch auch sagen, warum. Weil man benötigt dazu einen Tesa und eine Schere. Und genau an diesem einen Tag, ich war gerade da, eine neue Tesa-Rolle anzufangen und ich schnippelte diesen roten Streifen, ihr kennt den alle, damit man nicht mit dem Finger wegpobeln muss, habe mir diesen roten Streifen, den schneide ich mit der Schere ab und warf ihn in den Papierkorb. Genau zu dem Zeitpunkt kam mein Chef rein und der sah das. Und die erste Frage war: Aber magst du, wenn du fertig bist? Also, was magst du, wenn du fertig bist? Und dann habe ich gesagt: Ja, bin ja nicht doof. Dann sage ich: Ja, ich nehme den Tesa und falte den wieder um, damit ich den nachher nicht wegpobeln muss. Dann sagt er: Ganz falsch. Und mit einem Hechtsprung springt er in den Papierkorb rein und holt diesen roten Streifen aus dem Papierkorb. Mit dem Satz: Merkt dort das, nicht wegschmeiße, damit sparst du einen Haufen Geld. Da sparst du in deinem Leben eine Tesa-Rolle mindestens. Aber nicht nur all das, sondern mein Arbeitstempo war eben natürlich auch zu langsam. Schwäbische Mathematik war das jetzt gerade, Geldmathematik. Und mein Arbeitstempo ließ immer so, ich war einfach zu langsam. Ich habe einfach, ja, einfach Zeit gebraucht. Mein Tempo, weiß ich, mein Arbeitstempo ist nicht sehr hoch. Und das ist auch gut so. Dann passieren auch nicht so viele Fehler. Ja, und dann kam noch der Spruch: Zeit ist Geld. Und Geld regiert, genau, Geld regiert die Welt. Und ist es nicht so, dass wir eigentlich schon, seitdem wir zur Welt kommen, damit konfrontiert sind? Es wird von uns immer nur Leistung erwartet. Und es ist ja auch nichts Schlechtes. Leistung ist ja auch nichts Schlimmes. Es motiviert uns ja auch ein Stück weit. Ich kann mich erinnern an Zeiten in meiner Ausbildung, da war ich voll motiviert, da habe ich richtig Bock. Da bin ich auch 2 Stunden länger geblieben, weil ich so Spaß dran hatte. Aber das Ganze kann natürlich dann auch ins Gegenteil umwandeln. Und wir sehen es in unserer heutigen Zeit, dass es uns immer mehr die Situation um uns herum, dass es uns belastet und dass es uns bedrückt. Bevor ich mit meinem Thema beginne, wir hatten es vorher schon gesungen, Herr, sprich dein heilendes Wort. Und er wird nachher sein heilendes Wort sprechen. Aber dem Text geht folgende Geschichte voraus, damit ihr einfach den Kontext so ein bisschen seht. Das steht in Matthäus 11. Da steht erstmal geschrieben, dass Jesus lehrte und predigte in den Städten von Kapernaum. Kapernaum war so seine zentrale Basis, wo er ausging und in das Land sternförmig die Städte Stück für Stück mit Gottes Liebe und Gottes Reich zu erobern und zu durchdringen. Gleichzeitig kam Johannes der Täufer ins Gefängnis und er schickt zu Jesus, weil er hört, dass Jesus große Taten tut. Und die 2 Jünger, die Johannes schickt zu Jesus hin, lassen ihn fragen: Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus sagt zu ihnen: Ja, was seht ihr denn? Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden heil oder rein, Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen und das Evangelium gepredigt. Und dann kommt noch so ein kleiner Nebensatz. Und selig ist, wer keinen Anstoß an mir nimmt. Und diesen Anstoß, den hat er eigentlich, das kommt dann jetzt im Anschluss, hat er sich mit den Leuten damals auseinandersetzen müssen. Weil es hieß, von Johannes, so sagt er, er aß nichts und er trank nichts. Also er trank natürlich schon was, aber halt kein Alkohol. Und dann sagen sie zu ihm, er hat einen Dämon. Und zu Jesus, der aß und er trank, also macht gerade genau das Gegenteil von Johannes. Und dann heißt es, was für ein Fresser, Weinsäufer und ein Freund von Zöllnern und Sündern. Die Kritik, die damals kam, war eigentlich so, dass sie nicht offen war, sondern dass sie vorgegeben ist. Weil Jesus und Johannes konnten es den manchen Leuten anscheinbar nicht recht machen. Und deshalb kommt dann im Anschluss jetzt eine Klage und Wehrufe dein Gericht über diese unbußfertigen Städte um Kapernaum herum. Jesus tat dort Zeichen und Wunder, steht da drin. Also sagt er in diesen Wehrufen, dass die Zeichen und Wunder, aber sie haben es nicht erkannt, sie haben es nicht begreifen wollen. Sie waren so verschlossen in ihrer Kritik, dass sie es nicht begriffen haben. Und deswegen auch dieses Strafgericht, diese Aussprache Jesus über diese Städte. Und Jesus und Johannes waren Tag für Tag dem Bombardement der Kritiker ausgesetzt. Und so geht es uns, denke ich, manchmal auch, dass wir bombardiert werden mit Sachen, wir können es manchen Leuten einfach nicht recht machen. Und das ist auch letztendlich okay, weil wir sind nicht everybody's darling, sondern wir sind eine Person, wir sind ein Mensch, wir sind geliebt. Gott freut sich über uns, er hat uns geliebt, er hat uns angenommen und das ist unsere Stellung. Und deswegen bringt Jesus danach einen wunderbaren Lobpreis. Und den lese ich euch jetzt mal vor. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Ich danke dir, dass du die Wahrheit vor denen verbirgst, die sich selbst für so klug halten und weise halten. Ich danke dir, dass du stattdessen denen enthüllst, die ein kindliches Gemüt haben. Ja, Vater, so wolltest du es. Mein Vater hat mir Vollmacht über alles gegeben. Und niemand außer dem Vater kennt den Sohn wirklich. Und niemand kennt den Vater außer den Sohn. Und jenen, denen der Sohn den Vater offenbaren will. Also Jesus wusste genau, wer er ist. Und dann nach all diesen Angriffen und vielleicht auch nach all dem, ich sage es jetzt mal so in meinen menschlichen Worten, ich glaube nicht, dass Jesus frustriert war, aber wir Menschen wären vielleicht schon frustriert, wenn wir in Städte kämen und wir würden Kranke heilen, wir würden Tote auferstehen lassen, Blinde werden sehen, ja, Taube werden hören und so weiter. Und dann so eine Kritik, da wären wir schon frustriert. Aber Jesus lässt sich nicht frustrieren, sondern was sagt er? Und jetzt kommt dieses heilende Wort, von dem wir vorher gesungen haben. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Erster Punkt, kommt zu Jesus. Bei all dem, was dir widerfährt, bei all dem, was dich angreift, komm zu ihm. Und wer ist hier gemeint? Hier sind alle gemeint. Hier sind nicht nur die Leute gemeint, die hier sitzen, sondern auch die Leute, die da draußen in unseren Straßen auf und ab gehen. In den Häusern, die Sorgen und Probleme, Ängste und Nöte haben. auch diesen, sagt Jesus, komm zu mir. Und ich habe mir mal so spaßhalber die Mühe gemacht, so verschiedene Übersetzungen zu vergleichen. Und da kommt Folgendes dabei raus, wo Jesus sagt, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Alle, die ihr mühselig und beladen seid. Alle, die ihr geplagten und beladenen, ihr abgearbeiteten und mutlosen, ihr, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet, die ihr müde seid, schwere Lasten zu tragen, die ihr am Ende seid, abgearbeitet, mutlos, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, die ihr euch mit Geboten, die die Gesetzeslehrer euch auferlegen, plagt. Wie sieht unser Alltag aus? Wie sieht es in unserem Leben aus? Wie sieht es mit unseren Kindern aus, unserer Familie, unserer Ehe, der Schule, der Ausbildung, dem Studium? Vielleicht machen ein oder andere von euren Kindern gerade ein Studium oder eine Ausbildung durch. Und sie klagen einfach, dass es zu schwer ist, dass es zu schnell ist. Oder das Abitur in einer rasend schnellen Zeit von G9 auf G8 durchzuprügeln. Oder der Beruf, die Arbeit, die dich fordert. Und das ist auch gut so, habe ich ja vorher schon gesagt, wenn uns die Arbeit fordert, aber es kann uns manchmal einfach auch erdrücken. Vor allem, wenn neue Produktionsverfahren kommen, durch die Energiewende, die wir jetzt haben, wo auf einmal die E-Mobilität ein ganz neues Thema ist und viele dadurch erdrückt werden. Die KI, also die künstliche Intelligenz, die uns unsere Arbeitsplätze wegrationalisiert. Die Kollegen oder Vorgesetzten, die dir das Leben schwer machen und du dich nach Ruhestand sehnst. Und dann hast du endlich den Ruhestand. Und du merkst auf einmal, du wirst nicht mehr gebraucht. Und Krankheiten häufen sich und so weiter und so fort. Komm mit deiner Last zu Jesus. Zweitens, Jesus sagt, ich will euch erquicken. Jetzt kommt erstmal eine riesige Portion Erfrischung von Jesu Zusage. Und wieder, was sagen die Übersetzungen? So will ich euch erquicken und ich werde euch Ruhe geben oder Ruhe schenken. Ich will euch Erholung und neue Kraft schenken. Ich will euch die Last nehmen. Bei mir erholt ihr euch. Boah, ich finde, das ist echt Balsam für die Seele, diese Worte. Wenn man sich das einfach mal so auf sich wirken lässt. Und im Grundtext steht da, im Griechischen steht da das Wort Anapau. Da steckt schon das Wort Pause drin. Und das heißt so viel wie ruhen oder herausgenommen sein. Das heißt, Jesus nimmt dich beiseite. Komm zur Seite, ruh dich bei mir mal ein wenig aus. Oder das heißt auch übrig bleiben. Das heißt, dass die Mühsal und die Last, die uns drücken und uns plagen, dass sie uns nicht zerstören, sondern wir werden es überwältigen. Sich erholen, ausruhen lassen, Ruhe bewahren und natürlich das gute deutsche Wort erquicken. Ich liebe dieses Wort. Ich finde es so erfrischend, so belebend, so stärkend. Ich finde, es motiviert einen, das macht einen so fit. Das sprudelt so richtig aus allen Knöpfen. Erquicken, hey, der Herr will mich erquicken. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Wow. Wow. Das ist unbegreiflich. Und man kann es genießen. Drittens, lerne von Jesus. Die Klugen und die Weisen, die ihren Glauben selber zusammen philosophiert haben, denen bleibt die Wahrheit verborgen. Das haben wir vorher in dem Lobpreis von Jesus gehört. Aber denen, die einfach und kindlich glauben, denen werden die Augen geöffnet. Jesus sagt hier, nehmt auf mein Joch und lernt von mir. Jesus benutzt hier ein Bild aus der Landwirtschaft. Ja, jetzt wirst du sagen, super, jetzt legt mir Jesus auch noch ein Joch auf. Ja, ohne Werkzeug funktioniert das Leben halt nun mal nicht. Ein Joch ist ein ergonomisch geschnitzter Holzbalken oder auch ein Holzrahmen, der um den Nacken eines Zugtieres bzw. um den Hals gelegt wird. Der alte Ochse hat sein schweres Joch, das er trägt. Und dort hängt dann auch der Pflug oder was auch immer dran. Und der junge Ochse bekommt auch ein Joch und wird mit dem Ochsen eingespannt, mit dem Älteren. Und warum? Damit er lernt, gerade Furchen mit dem Pflug zu ziehen für die Saat. Und dass er den Heuwagen, den Erntewagen ziehen kann, um die Ernte nach Hause zu holen. Was können wir von Jesus lernen? Jetzt gehe ich wieder zurück in das Gebet, diesen Lobpreis, den er vorher gesprochen hat. Er wendet sich an seinen Vater. Man könnte es vielleicht mal so, ich formuliere es einfach mal so in meinen Worten, so wie ich es machen würde, wenn ich jetzt Jesus wäre. Du bist mein Vater und ich bin dein Sohn. Das ist meine Identität. Du kennst mich. Du siehst mich, du liebst mich. Bei dir bin ich zu Hause und geborgen. Du hast mir Vollmacht gegeben, mit dieser Situation umzugehen. Und ich finde, das ist immer wieder wichtig. Und ich mache das auch selber immer wieder, dass ich mir Furchen ziehe in meinem Herzen und in meinen Gedanken. Dass ich immer wieder auf diesen Weg der Saat und auch der Ernte nach Hause bringe, mir bewusst werde, wer ich bin. Und das hat Jesus getan. Er wendet sich an seinen Vater. Und er spricht gleichzeitig ihn als den Herrn des Himmels und der Erde an. Da kommt jetzt so ein bisschen so eine Souveränität, so eine Autorität, so eine Kraft, so eine Gewissheit von oben. Mein Vater, der hat so einen langen Arm, der reicht bis in die Tiefen, der Tiefen meines Herzens, meines Denkens, meines Lebens. Und ich würde es vielleicht mal so formulieren, Herr des Himmels und der Erde, du hast den großen Überblick. Dir ist nichts verborgen. Niemand kann dein Vorhaben vereiteln. Hey, so super. Und Gott kann nicht ausgebremst werden. Er ist immer in Fahrt. Er ist immer in Bewegung. Stillstand gibt es bei ihm nicht. Auch wenn es vielleicht in deinem Leben Stillstand geht. Aber bei ihm geht es weiter. Er bemüht sich. Er ist dabei mit dem Heiligen Geist. Er arbeitet an deinem Herzen, an deinen Gedanken. Damit du in Spur kommst. Und als letztes vielleicht noch, und dir vertraue ich, dem Herrn des Himmels und der Erde. Zwar ist die Mühsal und die Last, die ist zwar immer noch da, aber letztendlich trägt die Last Jesus. und wir ziehen einfach mit ihm am Strang. Ich bin in meinem Leben schon ganz, ganz viel an Kabelbaustellen gekommen. Klar, wir arbeiten für Energieversorger und die verlegen natürlich ihre Leitungen, egal ob das jetzt Wasserleitungen, Stromleitungen sind, Gasleitungen, jetzt halt auch neuerdings auch die ganze Breitbandgeschichte, diese Pipes, die verlegt werden. Und ich sehe, ich stehe dann oft da und sehe, wie da einer am Bagger sitzt, so ein etwas korpulenter Mann, und den Bagger bedient und den Graben aushält. Und dann steht ein etwas kleiner, zierlicher Mann im Grab mit einer Schaufel und der arbeitet hinterher. So ist es ungefähr. Der Herr ist der Baggerfahrer und wir sind diejenigen, die im Graben mit der Schaufel. Buh, pfui, ich weiß. Nee, Leute, der Mann im Graben, der hat eine wahnsinnig verantwortungsvolle Aufgabe. Wenn der nicht sauber arbeitet, dann sind die Leitungen nachher kaputt, die verlegt werden. Aber wenn da noch Steine und Geröll drin liegt und die legen Stromleitungen drauf und die werden irgendwann mal, drückt dann der Stein in dieses Kabel, dann wird der Mantel beschädigt, dann läuft Wasser rein, dann geht die Leitung kaputt und dann jammern alle, wenn sie keinen Strom mehr haben. Und jetzt klingeln bei der Hotline. Ja, genau.
Wenn die dann vollgelaufen sind, kann sein, dass Leute Internetabbrüche haben.
Ja, genau. Ganz viele Schäden kommen da auf. Und deswegen ist der Mann im Graben wichtig. Aber er ist noch zu was anderem wichtig. Weil es liegen ja auch noch Fremdleitungen im Boden. Und er ist derjenige, der sieht, ob da eine Fremdleitung kommt. Ist da ein Trassenband verlegt worden, wo drauf steht, Achtung Hochspannung oder Achtung Gasleitung oder Achtung Wasserleitung? Oder kommt da auf einmal eine Ladung Sand? Dann weiß er, oh, da muss was drunter liegen. Und dann muss er ihm sagen, hey, aufpassen. Es ist wichtig. Also es ist ein Zusammenspiel. Also der im Grabe ist nicht der Double, sondern er ist ein ganz, ganz wichtiger Mitarbeiter. So. Also, die Last brauchst du nicht mehr alleine stemmen. Wir haben hier einen Baggerfahrer, der das grobe Material schon mal richtig rausschöffelt. Und wie oft habe ich von Mitarbeitern und von Vorgesetzten, von Chefs oder auch von Kunden oder auch von Leuten im Reiche Gottes, kann man auch ganz, ganz offen und ehrlich ansprechen, habe ich gehört, jetzt komm, reiß dich zusammen, schwing die Hufe, Arschbacken zusammen und durch, ohne Fleiß, kein Preis. Komm raus aus dem Quark, du musst nur richtig beten, du musst nur richtig glauben, du musst richtig die Bibel lesen und vor allem mach deinen Geldbeutel auf und gib den Zehnten. Tu mal Butter bei die Fische. Auf, lass laufen. Zeit ist Geld. Geld regiert die Welt. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Oh, was für vernichtende Worte. Was für kaputtmachende Worte. Ich weiß, manche Sprüche sind hier auch. Wenn es dir gut geht, dann ist es spaßig. Aber wenn es dir wirklich scheiße geht und dir das Wasser bis hier oben steht, dann ist es nicht mehr lustig. Und dann sind solche Worte echt vernünftig. Vernichtend. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das wäre ein total bescheuerter Spruch. Gott, er sucht keine Leistung. Das ist mein Thema. Er sucht keine Leistung, sondern unsere Bereitschaft. Wende dich an ihn. Dann hört all der Mangel, all der Mühsal, all die Belastung, all die Unruhe auf. Gott will einfach nur unser Herz haben. Er möchte einfach nur sagen, Herr. Oder wir sollen einfach nur sagen, Herr, hier bin ich. Forme mich, gebrauche mich. Spann du mich ein. Denn es ist ja ein Joch. Es drückt ja, es kann ja wehtun. Es ist unangenehm, es zwickt. Es kratzt, kann sich wundreiben, kriegt Blasen. Also, hallo, was erzählst du hier? Aber was sagt Jesus? Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und so werdet ihr, so auf diesem Weg, werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und nicht durch Tun und Machen und Strampeln und sich antreiben lassen und sonst was, sondern die Ruhe bei ihm zu finden. Denn von ihm zu lernen, der sanftmütig ist und von Herzen demütig ist, das ist das Beste, was uns passieren kann. Er treibt nicht an, sondern er zieht. Er zieht uns. Wohin? In seine Gegenwart, in seine Nähe. Seine Milde, seine Sanftmut, seine Demut werden nie die Peitsche über dir schwingen. Jesus versichert es uns. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Amen. Vater, ich danke dir, dass du auch heute Morgen hier bist. Und ich danke dir, dass du gesprochen hast, Herr. Und ich danke dir, dass du dein Wort gesendet hast. Ich danke dir, Herr, dass du mein Herz schon in der Vorbereitung berührt hast. Und ich danke dir, Herr, dass du jetzt kommst, Herr. Und alles, was uns an Last, an Mühsal, alles, was uns beschwert, alles, was Angst macht, alles, was Furcht macht, dass du es wegnehmen möchtest, jetzt heute Morgen.